weil es so schön ist. Der Herr ist auferstanden. Ganz genau, das feiern wir heute. Der Herr ist auferstanden, Jesus ist auferstanden, er ist nicht im Tod geblieben. Es ist Ostern und wir feiern dieses wunderbare Ereignis, was einfach alles verändert hat. Es ist nämlich nicht alles vorbei, nicht alles verloren, wie es am Karfreitag schien. Jesus war tot und mit ihm alle Hoffnung, alle Freude, alle Zukunft begraben hinter einem großen Stein im Grab. Doch unser großer Gott machte das Unmögliche möglich und lässt Jesus wieder auferstehen und damit auch die Hoffnung, die Zukunft, die Freude wieder lebendig werden. Und dieses wunderbare Ereignis, diese wunderbare Osterbotschaft, die begann Wirklichkeit zu werden an jenem ersten Ostermorgen in Jerusalem. Wir haben es gerade von Linda in der Lesung gehört. Und jedes Mal, wenn ich die Berichte, die Evangelien schildern ja alle diese Auferstehung. Und das Besondere, finde ich, ist, also natürlich die Auferstehung, aber besonders ist auch, dass doch dieser Ostermorgen die Stunde der Frauen war. Also die Stunde der Frauen, denn es waren die Frauen, die an jenem Morgen zum Grab gegangen sind, mit feinem Salböl, weil sie ihren Herrn noch einmal salben wollten, also ihm sozusagen die letzte Ehre erweisen, das Letzte, was sie für ihn tun konnten. Es sind die Frauen gewesen, die als erstes entdeckt haben, dass der Stein weggerollt ist, die gesehen haben, dass das Grab leer war, die den Engel gesehen haben, der ihnen gesagt hat, Jesus lebt. Es sind die Frauen, denen dann Jesus auch als erstes begegnet. Und es sind die Frauen, die dann diese Botschaft weitergeben, die zu den Jüngern laufen, die sich aus Angst in ihre Häuser zurückgezogen haben, die zu den Jüngern gelaufen sind und gesagt haben, Jesus lebt. Also, es ist die Stunde der Frauen. Und das Besondere ist, dass heute der Predigttext auch von einer Frau ist. Von einer sehr beeindruckenden Frau. Es ist ein Loblied, das hat Stefan gerade schon gesagt. Und ein Loblied, das auch ganz großartig zu Ostern passt. Also man hätte es auch da am leeren Grab singen können oder sprechen können. Aber diese Worte sind viel, viel früher gebetet und auch dann aufgeschrieben worden. Ich lese den Predigttext. Er steht im ersten Buch des Samuel und im zweiten Kapitel ab Vers 1. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Der Herr tötet und macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und ruft sie wieder herauf. Manche macht er arm, andere dagegen reich. Er erniedrigt und erhöht Menschen, wie er es für richtig hält. Dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Ein Loblied. Kraftvolle und starke Worte hier. Mit einem großen Vertrauen auf Gott. Und auf sein Handeln und mit einer großen Freude, die damit schwingt. Eine Freude, die diese Frau Gott gegenüber in diesem Gebet darbringt. Ja, es könnten auch Worte von den Frauen am Grab sein, an jenem Ostermorgen. Ein Loblied, ein Lied über die Freude der Auferstehung. Es würde auch passen. Aber wie gesagt, dieses Lied ist viel älter. Wer von euch weiß denn, wer das singt? Wer spricht dieses Gebet? Lauter? Ja, es ist Hanna, ganz genau. Hanna, eine ganz besondere Frau, die circa 1000 vor der Geburt Christus gelebt hat. Also rund 1000 Jahre vor diesem ersten Ostermorgen. Also schauen wir uns an, warum jetzt dieses Gebet der Predigttext heute für Ostern ist. Schauen wir uns an die Geschichte von Hanna. Es war ein Mann, der hieß Elkana. Der hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Mit diesen Sätzen nimmt uns das Buch Samuel mit hinein in die Geschichte von Hanna und vor allen Dingen in die Not, die Hannah erleiden muss. Damals war es üblich, dass Männer mehrere Frauen hatten, was aber nicht unbedingt unkompliziert ist und unproblematisch, was diese Geschichte auch zeigt. Ja. Penina, die eine Frau, war vielfache Mutter und war auch stolz darauf, Mutter zu sein. Und Hannah hingegen war kinderlos. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und für eine Frau in der damaligen Zeit war das eine Katastrophe. Das war ein schweres Schicksal. Dass eine Frau keine Kinder gebären konnte, das war in der Gesellschaft sozusagen nicht akzeptiert. Diese Frau war nichts wert, sie galt nichts. Sozusagen war sie tot. In der Gesellschaft galt sie als tot und genau so fühlte sich die Hannah anscheinend auch, wie tot. Und richtig bitter wurde ihr Schicksal auch nochmal dadurch, dass diese Penina, also die andere Frau, nicht unbedingt so freundlich und einfühlsam war. Sie kränkte und reizte Hannah sehr, so steht es hier geschrieben. Sie ließ also wohl keine Gelegenheit aus, der Hannah noch die Kinderlosigkeit unter die Nase zu reiben und sie damit noch mehr zu demütigen und sie noch trauriger zu machen. Nun war es so, dass die Familie von Elkana einmal im Jahr eine Wallfahrt machte, und zwar zum Heiligtum nach Silo. In Silo gab es das Heiligtum, in dem auch die Bundeslade untergestellt war. Und da reiste man einmal im Jahr hin, um dort zu beten. Und das machte auch die Familie von Elkana jedes Jahr. Und gerade bei dieser jährlichen Wallfahrt war es wohl für Hannah noch schlimmer als sonst im normalen Alltag. Da steht in Samuel: So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte Penina sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Also Hannah litt sehr darunter, es ging ihr wirklich schlecht. Nun muss man sagen, dass der Elkana ein guter Ehemann war, der seine Frau wirklich liebte und versuchte auch zu trösten. Er sagt zum Beispiel: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Doch auch die Liebe ihres Ehemanns, der konnte diese Wunde nicht heilen, diese Sehnsucht nicht stillen. Diese Sehnsucht blieb. Die Sehnsucht nach einem Kind, die Sehnsucht, neues Leben hervorzubringen und wahrscheinlich auch die Sehnsucht, selbst wieder lebendig zu werden. Und nun vergehen Jahr für Jahr und Jahr für Jahr ziehen sie auch nach Silo. Jahr für Jahr wird Hannah älter, Jahr für Jahr verändert sich überhaupt nichts. Und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen um sie herum der Hannah immer sagen: Mensch, finde dich damit ab. So ist das halt. Das ist Gottes Wille, du wirst keine Mutter werden. Aber die Sehnsucht bei Hannah bleibt. In all den Jahren bleibt sie. Und eines Tages dann, als sie auch in Silo waren, ist Hannah ganz plötzlich aufgestanden. Sie stand auf vom Tisch ihrer Familie, stand auf irgendwie aus ihrer Routine, aus ihrer lähmenden Routine. Sie stand auf und wurde wieder lebendig. Und sie ging ins Heiligtum, um dort zu Gott zu beten. Und dort schüttet sie Gott ihr ganzes Herz aus. Sie ringt mit Gott und sie fleht ihn an und sie bittet ihn. Im großen Vertrauen darauf, dass Gott sie hört und auch er hören wird. Dass Gott etwas ändern kann an ihrer Situation. Und Hannah beginnt sogar mit Gott zu feilschen und sagt ihm: Wenn ich ein Kind bekomme, dann will ich es nicht für mich behalten, sondern dann gebe ich es dir her. Aber bitte schenk mir ein Kind. Der Priester Eli, da aus dem Heiligtum, der sieht die Hannah dort beten. Und das muss so inbrünstig gewesen sein, dass Eli zuerst denkt, dass Hannah betrunken ist. Und merkt dann aber: Nein, es ist tatsächlich so, dass sie ihr Herz ausschüttet und dass sie mit so viel Vertrauen da vor Gott kommt, dass er tatsächlich das bewundert, ihr Vertrauen zu Gott. Und Eli spürt, dass da was ganz Besonderes passiert. Und so schickt er die Hannah weg mit den Worten, dass Gott sie erhört habe. Und jetzt passiert was Wunderbares, denn bei Hannah verändert sich etwas. Nach diesem Gebet, wo sie tatsächlich ihr Herz ausschütten konnte und ihre ganze Last einmal loswerden konnte, und nach dem Zuspruch von Eli, der ihm sagt, Gott hat dich erhört, ist sie wie ausgewechselt. Sie ist wieder fröhlich, sie fängt wieder an zu essen, sie trägt ihren Kopf wieder hoch, wieder aufrecht geht sie durchs Leben. Und dann passiert das wirklich Wunderbare, und zwar wird sie schwanger. Sie wird schwanger, sie bekommt einen Sohn und den nennt sie Samuel. Samuel bedeutet von Gott erbeten. Wie passend. Also Hannas Traurigkeit und Verzweiflung ist einem großen Glücksgefühl gewichen. Und ihre Freude ist übergroß. Ihr ganzes Leben nimmt eine glückliche Wendung durch dieses erhörte Gebet, durch diese Geburt ihres Sohnes jetzt. Und auch die Erniedrigung und die Demütigung von Peninna, die haben ein Ende. Hannah kann wieder aufrecht durchs Leben gehen, weil ihr Lebenstraum Wirklichkeit geworden ist. Und so ist nicht nur Samuel neu ins Leben gekommen, sondern sie auch. Auch sie war wie neu auferstanden, neues Leben. Und im ersten Jahr nun bleibt Samuel bei Hannah. Sie stillt ihn, sie wiegt ihn, sie versorgt ihn und sie schenkt ihm ihre ganze Liebe. Doch sie vergisst nicht, wem sie dieses Geschenk zu verdanken hat. Und sie vergisst auch nicht, welches Versprechen sie Gott damals in Silo gegeben hatte. Und so macht sich Hannah wieder auf den Weg nach Silo zum Heiligtum. Diesmal ohne die Familie, nur mit ihrem kleinen Sohn Samuel, der wahrscheinlich so 3 oder 4 Jahre alt gewesen sein wird. Sie geht zum Tempel und sie übergibt ihren Sohn an den Priester Eli und seiner Familie. Gott hat sich gegenüber Hannah treu gezeigt. Und nun ist Hannah auch treu gegenüber Gott. Sie hält ihr Versprechen. Sie ist bereit, ihren Sohn nicht für sich zu behalten, sondern ihn an Gott zu übergeben. Sie gibt ihn frei, damit Samuel sein Leben im Dienste Gottes führen kann. Später dann wird Samuel ein bedeutender Prophet und Priester. Samuel ist der, der zuerst Saul und dann später David zum König von Israel salbt. Also wirklich eine bedeutende Gestalt, nachdem auch 1. und 2. Buch Samuel benannt ist. Er salbt auch David, aus dessen Geschlecht 1000 Jahre später Jesus dann geboren wird. Also so ist Hannas Geschichte doch auch ein kleines bisschen die Geschichte von der Geburt Jesu. Als Hannah also wieder im Tempel in Silo ist und ihren Sohn an Eli übergibt, geht sie nochmal ins Heiligtum, um zu beten. Sie betet wieder an diesem Ort und sie betet wieder so intensiv und leidenschaftlich wie beim ersten Mal. Nur beim ersten Mal war es ein Bittgebet und jetzt ist es ein Dankgebet. Ein Loblied auf den Herrn, das Loblied der Hannah, und ich lese unseren Predigttext noch einmal vor. Hannah sang ein Loblied. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Der Herr tötet und macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und ruft sie wieder herauf. Manche macht er arm, andere dagegen reich. Er erniedrigt und erhöht Menschen, wie er es für richtig hält. Dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Das Loblied der Hannah. Und ich finde, es ist erstaunlich, zu welchem Zeitpunkt Hannah dieses Lobgebet spricht. Nicht, als sie erfährt, dass sie schwanger geworden ist. Und auch nicht, als Samuel zur Welt gekommen ist. Nein, es war der Zeitpunkt, wo sie Samuel wieder abgegeben hat, wo sie Samuel an Eli, an Gott sozusagen im Heiligtum abgegeben hat. Und ich finde, es ist wirklich erstaunlich, denn es muss ihr schwer gefallen sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es muss ihr unendlich schwer gefallen sein, dieses lang ersehnte Kind wieder wegzugeben, es wieder loszulassen. Doch Hannah ist eine starke, tatsächlich eine besondere Frau. Sie tut es, sie kann es und das sogar mit diesem Loblied auf den Lippen. Und dieses Loblied ist geprägt von ihrem Gottvertrauen und von dieser überschwänglichen Freude, ja, die so aus ihrem Herzen herausquillt, diese große Freude Gott gegenüber. Dank für die Hilfe Gottes, Erleichterung, dass jetzt die Erniedrigung und Demütigung zu Ende sind. Sie preist Gottes Heiligkeit, seine Stärke, seine Verlässlichkeit. So hat Hannah Gott erlebt. Sie hat erlebt, dass er sie nicht alleine gelassen hat, auch in schweren Zeiten bei ihr war, sie nicht enttäuscht hat. Denn er hat sie zum neuen Leben erweckt. Er hat sie aus einem tiefen Loch gezogen, in ihrer Not hat er ihr geholfen. Und so spricht Hannah voll Vertrauen dieses Dankgebet. Eine beeindruckende Frau mit einem beeindruckenden Gebet. Und ich finde, dass diese Frau und die Art, wie sie betet, tatsächlich ein Vorbild für uns sein kann. Diese Art zu beten, so leidenschaftlich und so intensiv, so beharrlich, aber auch so vertrauensvoll, wie Hannah das tut, das ist bewundernswert und vorbildhaft, finde ich. Das zeigt, wir können zu Gott kommen mit allen Gefühlen, die in uns rumtoben, ja, mit allem, was schwer auf unseren Schultern liegt, so wie wir sind, dürfen wir zu Gott kommen, dürfen alles vor ihn bringen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns hört und auch er hört. Und dieses unerschütterliche Vertrauen, das Hannah in Gott hat, auch das, finde ich, ist vorbildhaft. Gott ist ihr Fels in der Brandung, so betet sie das, der Fels in der Brandung. Also wenn ein Unwetter tobt, an diesem Fels ist sie sicher. Wer sich an Gott festklammert, wird nicht in die Tiefe gerissen und darauf dürfen auch wir vertrauen. Und Hannah vertraut darauf, dass Gott ein Gott des Lebens ist, dass er Neues schaffen kann, dass er lebendig macht, das, was schon längst tot geglaubt ist, dass er neue Wege schafft, wo alles eigentlich unabänderlich schien. Und auch heute gibt es ja immer wieder solche Situationen, in denen Menschen sich wie tot fühlen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das können Krankheiten sein oder der Verlust eines geliebten Menschen, vielleicht auch ungewollte Kinderlosigkeit. Ganz vieles kann uns tatsächlich lähmen und kann dazu führen, dass wir uns fühlen, als wären wir tot. Durch Hannah erkennen wir, dass Gott unser Bitten und unser Flehen, unser Klagen hört, dass er nicht fern und abweisend ist. Durch Hannah sehen wir, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Alles ist möglich bei unserem Gott. Das zeigt Hannah hier. Er kann zum Leben erwecken, was lange tot geglaubt wurde, und er kann neue Zukunft schenken, auch wenn sie manchmal anders aussieht als das, was wir uns wünschen und wir uns vorstellen. Aber er schenkt eine neue Zukunft. Und nun begegnet uns Hannah heute am Ostermorgen. Und uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als diese Worte der Hannah im Lichte der Auferstehungshoffnung zu hören, heute an diesem Ostertag. Und es passt auch so gut, finde ich. Denn es ist ein Freudenlied über das neue Leben, über den Sieg des Lebens über den Tod. Ein Sieg des Lebens über die Mächte der Finsternis. Ein Lied, das, wie gesagt, auch die Frauen am Grab von Jesus hätten singen können, als sie merkten, dass das Grab leer war und Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern wieder lebendig. Gottes Kraft ist stärker als die scheinbar so unverrückbaren Gegebenheiten unseres Lebens. Ein Lied, das auch wir heute noch singen können, wenn wir dieses große Geschenk begreifen und aus Gottes Hand annehmen können. Auch wir dürfen auferstehen, jeden Tag wieder neu, auferstehen aus unserer quälenden Routine, auferstehen aus unserer Lähmung, aus unserer Verzweiflung. Mit Gottes Hilfe dürfen wir aufstehen und dürfen einen neuen Weg gehen mit neuer Hoffnung. Aber uns Christen ist ja mit Jesus noch viel mehr geschenkt worden. Denn wenn wir uns in diesem Leben auf Gott, also auf unseren Schöpfer und unseren Retter einlassen und ihm vertrauen, dann werden wir eines Tages mit Christus zu einem neuen Leben auferstehen. Gott wird auch uns auferwecken zu einem neuen und ewigen Leben an seiner Seite, in Gottes neuer Welt. Diese Zusage haben wir als Christen, als Kinder Gottes. Und was ist das für eine großartige Zusage, was für ein Versprechen. Und Hannah hatte zunächst auch nur eine Zusage, die Zusage von Eli. Eli, der zu ihr sagte, Gott hat dich erhört. Er wird deine Bitte erfüllen. Das war die Zusage von Eli. Mehr hatte Hannah noch nicht. Die Situation hatte sich noch nicht verändert in dem Moment, war eigentlich alles gleich geblieben. Und doch ändert sich für Hannah durch diese Zusage, dieses Versprechen, alles. Sie wurde wieder fröhlich, sie aß wieder und sie hielt an dieser Hoffnung, an diesem Versprechen fest. Und auch wir Christen heute haben zunächst diese Zusage Gottes, eines Tages in seiner neuen Welt sein zu dürfen. Noch sind wir in dieser Welt, auch mit allem, was schwierig ist, mit all dem Leid und dem Schmerz, mit der Ungerechtigkeit, mit dem Tod. Doch wenn ich auf Jesus vertraue und wenn ich an ihm festhalte, dann kann diese Zusage, dieses Versprechen alles für mich ändern. Und das auch jetzt schon, denn ich kann fröhlich und mit aufrechtem Blick durch diese Welt gehen. Gestärkt und ermutigt und auch getröstet kann ich meinen Weg gehen, weil ich weiß, dass Gott da ist und weil ich weiß, dass Gott es eines Tages alles gut machen wird. Dass wir eines Tages in seiner neuen Welt sein werden. Das ist die frohe Osterbotschaft. Das ist das, was wir heute feiern. Und so dürfen auch wir jubeln. Jubeln und voller Freude Gott loben für das, was er getan hat. Wir dürfen einstimmen in das Lob Gottes, in den Freudengesang. Und das wollen wir jetzt gleich tun. Wir wollen gemeinsam Gott loben, zusammen mit Hannah, zusammen mit den Frauen am Grab, zusammen mit allen Christen dieser Welt. Denn der Herr ist auferstanden. Amen.